Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen, du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elna Engels und vor mir sitzt die liebe Valentina Tövs. Hi Valentina.
Ja, hallo.
Hi, hi. Wir haben jetzt die zweite Podcast-Folge zum Thema Eva, erwählt und berufen. Und wir haben in der ersten Podcast-Folge uns so ein bisschen reingehört, was ist überhaupt diese Studie, warum habe ich sie geschrieben, dann aber auch in das erste Kapitel so zum Thema die Schöpfung des Menschen, Mann und Frau, wie hat Gott uns geschaffen, wie hat er die Frau geschaffen und was bedeutet das, dieses ein Fleisch zu sein, darüber haben wir jetzt ein bisschen was gesprochen. Und du hattest gerade einen richtig schönen Gedanken, teil den doch einfach mal.
Ja, das, ich finde das sehr, sehr interessant, wenn wir bewusst dahin schauen, dass Gott den Adam in einen tiefen Schlaf legt und eine Rippe aus, also aus der Seite von ihm eine Rippe entnimmt und da heraus, also es ist ja Leben, ne? Also ganz wichtig, es ist ja Leben in dem Moment, was er entnimmt und formt dann damit Eva. Wenn wir den Vergleich nehmen zu der Kreuzigung Jesu, Jesus hängt dort am Kreuz. Und das, was der eine Wachmann macht, um nachzuprüfen, ob überhaupt noch Leben in diesem Jesus mit drin ist, weil er hing halt relativ weit oben, ist, er sticht Jesus auch an die Seite. Das ist dort bei der Rippe. Und dann fließt ja aus der Seite von Jesus Blut und Wasser gemischt. Das ist natürlich auch anatomisch, kann man das auf vielerlei Hinsicht begründen. Ne? Also hat ja auch einen gewissen Schockzustand. Also die Situation dort in dem Moment zu hängen, also das ist ja halt nochmal ein ganz anderes Thema. Was ich aber sagen will, es hat auch wieder einen Bezug. Es ist wie ein Beweis, wie ein Indiz in dem Moment. Das, was Gott macht mit Adam, er nimmt bewusst die Seite, um dort Leben zu kreieren, weil du dort prüfen kannst, lebt es noch, also ist dort Leben. Und ähnlich wie das bei Jesus in dem Sinne nachgewiesen wurde, dann fließt Wasser und Blut heraus und Jesus, das erlebte dort zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Das heißt, sie nahmen ihn dann vom Kreuz. Und was mit der Rippe in dem Sinne mit der Seite bedeutend ist, finde ich, ist dort wie ein Indiz, ein Prüfsignal, was fließt dort heraus, weil dort hat der Mensch Leben, dort kannst du nachweisen, ob dort Leben stattfindet und nicht. Mhm. Und deswegen finde ich diesen Bezug dazu, dass Gott diese Rippe herausnahm, um etwas einzigartig Wunderschönes zu kreieren, das haben wir ja in der ersten Podcast-Folge schon gehabt, das finde ich so bedeutend, aber auf der anderen Seite auch, lässt Jesus in den letzten Momenten sein Leben und es ist wie ein Kreislauf, der sich schließt. Er wird praktisch in die Seite gestochen, in die Rippe gestochen, um in dem Moment, das zeigt Gott wie so ganz deutlich, er liebt seinen Jesus und Jesus lässt sein Leben in dem Moment. Und das ist wie so ein Beweis. Das finde ich total stark als Verbindung so zu knüpfen.
Mhm. Ich fand es richtig gut, dass du das gesagt hast, weil ich habe jetzt einen Gedanken gehabt nochmal dazu, zu dieser Rippe, weil Jesus ist ja der Adam, der ohne Sünde ist. Er ist ja der zweite Adam, nennt das ja die Bibel. Und was ich so schön finde oder spannend, durch Adam entstand dieses Leben der Frau. Gott schuf die Frau durch Adam, durch seine Rippe, durch die Mitte, so wie wir das auch in der letzten Podcast-Folge genannt haben. Aber dann wird auch in dem Neuen Testament, in den Evangelien halt über diese Rippe von Jesus gesprochen, dass man ihn da reinsticht. Und da kommt dieses Wasser und er ist ja quasi der neue Adam, er ist quasi das, was die Bibel sagt, zum Beispiel in Epheser 5, Vers 32, da spricht ja Paulus davon, ich deute diese Worte auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Braut. Und das ist halt diese Worte aus 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seine Eltern verlassen und seine Frau nachhängen oder ein Fleisch mit ihr sein. Und das sagt Paulus, er deutet das auf Christus hin, dass er dieser neue Adam ist. Und wir, Eva, sind diese Braut. Und deswegen Richtig. Diese Rippen nochmal ein Zeichen, auch in den Evangelien. Alles hat von Anfang an auf Christus hingedeutet. Auch Richtig. Diese Beziehung zwischen Adam und Eva, das zeigt uns, wir sind seine Braut und er ist unser Bräutigam. Und das, was Adam nicht geschafft hat, das schafft aber Jesus. Und ich finde dieses Bild von Rippe, wie du das gerade beschrieben hast, so schön, weil da ist Leben, da fließt dieses Richtig. Lebendige Wasser raus. Mhm. Und wir als seine Braut, wir entstehen daraus, wir sind daraus entstanden, wir sind diese Rippe, die daraus entstanden ist, Richtig. Diese Braut. Mhm. Ja, und das finde ich so spannend, wie alles im Alten Testament immer wieder auf Christus hinweist und uns immer wieder Erkenntnis gibt, wo Eva entstanden ist, ist heute die Braut Christi entstanden durch Jesus, durch seine Rippe.
Richtig,
und das finde ich, wow.
Ja, das ist ein super, super tiefer Gedanke. Ich finde auch. Also da kann man so viel Parallele auch ziehen zum Alten Testament. Das ist
total, ja. total. Ja, jetzt habe ich noch das nächste Thema, die andere Hälfte des Mannes. Ich lese eine kurze Stelle vor. Es wird ja von der Gehilfin gesprochen. Das haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge kurz angesprochen. Und wir hatten das schon mal in irgendwelchen Podcast-Folgen. Kann es sein? Wir haben über die Gehilfin gesprochen. Und ich werde jetzt einfach mal ganz kurz ein Stück aus dieser Stelle, aus der Studie vorlesen. Also es gibt einen hebräischen Begriff auch dafür, für die Gehilfin. Und deutet in Wirklichkeit weit mehr als das, nur dass sie eine Gehilfin ist, sondern es beschreibt eine kraftvolle, rettende Hilfe. Ein Wort, das in der Bibel häufig für Gott selbst verwendet wird, wenn er sein Volk in der Not beisteht. Zum Beispiel im Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Das ist dasselbe Wort, wo Eva beschrieben wird als Gehilfin. Also sie ist nicht nur ein Untertan, ein kleines Frauchen, das den Mann gehorcht und alles tut, was er sagt, sondern sie ist eine Hälfte, ein Teil von ihm. Und das finde ich, das ist für mich so übernatürlich, so inspirierend, wenn ich auf meine Ehe schaue. Mein Mann und ich, ja, ich unterstehe ihm so, er ist das Oberhaupt der Familie zu 100%. Und gleichzeitig aber auch sieht Gott mich als an seiner Seite als die andere Hälfte. Wir sind nicht mehr zwei, wir sind zwei Menschen und gleichzeitig im Geist sind wir eins. Wir sind ein Leib, ein Fleisch. Genau. Und das ist so übernatürlich, dass die Welt nicht verstanden hat und so viele Menschen haben mit diesen Gedanken einfach zu kämpfen. Sie verstehen das nicht, wenn man darüber spricht. Ich unterordne mich den Mann. Weil diese Unterordnung in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden ja so krass missbraucht wurde. Was halt die Folge der Sünde ist, darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber hier gibt es das nicht, diese Folge der Sünde, dass die Frau sich nach dem Mann verzehrt, der Mann sich aber über sie erhebt. Das gibt es noch da gar nicht. Und das finde ich halt so schön. Nee. Und jetzt lese ich mal kurz vor, wenn Gott also Eva mit Ezer, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, beschreibt, das ist dieses hebräische Wort für Gehilfin, dann meint er damit nicht eine untergeordnete Assistentin, sondern eine wesensgleiche, starke Unterstützerin, ohne die Adam nicht vollständig wäre. Und für mich zeigt das, dass Eva von Anfang an mit Stärke, Einfluss und Bedeutung ausgestattet war. Gott schuf sie nicht, weil Adam unfähig war, stimmt auch nicht, sondern weil wahres Ebenbild Gottes nur in Gemeinschaft sichtbar wird. Und das zeigt wiederum auf Christus und den Vater.
Ja, voll.
In der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau und in der tiefen, gleichwertigen Verbindung, die daraus entsteht, spiegelt sich etwas von Gottes Wesen wider. Das war mir so wichtig zu sagen.
So schön, dass du das jetzt gerade auch vorgelesen hast. Ich würde gerne auf den Bereich eingehen, dass du jetzt sagtest, okay, dass Eva nicht nur eine Gehilfin ist, sondern dass dieses Wort im Hebräischen, das ist in der Bibel, wo Gott selbst, also er wird selbst dort verwendet, wenn er seinem Volk beisteht, in der Not. Und ganz ehrlich, lesen wir im Alten Testament, was macht das Volk Israel? Gott muss denen ständig beistehen. Ständig hilft er ihnen irgendwo heraus. Was ich so schön finde, und ich denke, das ist wichtig für dich als Frau, vielleicht als Nugget auch nochmal mitzunehmen, ist, diese Form von Gehilfin wenn du den Eindruck hast, du hast die ganze Zeit hast du dich wie so verrannt in dem und ich muss immer irgendwie alles tun, was mein Mann sagt, weil ja in dieser Unterordnung bin ich ja jetzt nur so wie diese, wie du formuliert hast, diese untergeordnete Assistentin. Ich muss ja irgendwie meinem Mann jetzt hier alles beifügig geben, sondern in dem Moment darfst du verstehen, das, was die Bibel ursprünglich meint, ist ein Wesenszug Gottes selbst. Gott selbst bezeichnet sich so. Gott selbst ist derjenige, der seinem Volk beisteht in der Not. Und Gott selbst hilft seinem Volk an dieser Stelle. Mhm. Das heißt, wir brauchen eine Erneuerung unseres Denkens. In dem Moment eine Erneuerung und sagt, Gott, zeig mir in der Schrift, wie siehst du diese Position des Gehilfen? Weil wir helfen einander auch an vielen Stellen als Mann und Frau. Manchmal ist es auch umgekehrt, was nicht bedeutet, dass in dem Moment ich etwas legitimieren will. Ich will das nicht wegreden. Aber falls du dort dich an diesem Wort stößt und sagst, Gehilfin, boah, das finde ich total unattraktiv, das ist überhaupt nicht meins, will ich dich ermutigen, stöber in der Bibel und frag den Heiligen Geist ganz besonders und versöhne dich damit, weil ich glaube, wenn das ein Teil Gottes selbst ist, ist das ein Privileg, das zu sein.
Amen.
Ist es ein Privileg, das Amen. Zu sein. Und so dazu will ich dich so ermutigen, kehre um an diesem Punkt, wo du denkst, boah, ich bin ja nur eine Gehilfin, bist du nicht. Du trägst ein Wesenszug Gottes in sich, der sein Volk aus der Not befreit. So wird er beschrieben. Das heißt, die Hilfe kommt von Gott und auch deine Hilfe, wenn du in dem Moment suchst, kommt von ihm. Deswegen nimm diese Möglichkeit und stöber da drin und kehre um von diesem komischen Denken, wenn du das jetzt gerade spürst, weil da steckt ein Privileg drin, dass wir diesen Wesenszug Gottes tragen und den einmal anzunehmen.
Mhm. Amen. Boah, ich empfinde das gerade, deine Worte und alles, was wir vorher gesagt haben, das ist, boah, so gesalbt, das ist, diesen Blick zu haben auf das, was eine Gehilfin ist, wie wunderschön das ist und nicht eine Last, die wir vielleicht auch wirklich in unseren Ehen haben. Vielleicht haben wir das, weil wir so viel Gesetz gelernt oder beigebracht bekommen haben und auf der Kanzel uns gesagt wurde, so musst du sein, du musst dich unterordnen und dies und das, das kennen wir doch alles, ne? Also ich nicht, aus meiner Gemeinde nicht, aber ich weiß, dass viele Frauen damit zu kämpfen haben. Und das nochmal neu zu überdenken, zu sagen, boah, wow, Gott, du hast mich als eine Gehilfin gemacht und das ist ein Wesenszug von dir. Weil wir reflektieren, wir spiegeln ja Gottes Herrlichkeit. Und wir zeigen ja das auf, wie Gott selbst ist. Und weiter heißt es in der Studie, ich habe mir aufgeschrieben, dass Eva eine Lebensspenderin ist. Das ist ja die Bedeutung halt ihres Namens. Und jetzt hatte ich diesen Gedanken, weil wir ja von dieser Rippe gesprochen haben, und dass quasi Jesus uns das Leben geschenkt hat durch seinen Tod.
Genau.
Wie viel mehr sind wir ein Lebensspender, eine Lebensspenderin? Boah.
Das ist so heftig. Heftig, ey. Boah, ich hab so Gänsehaut.
Es ist in uns als seine Braut. Wir sind die Lebensspenderin, nicht nur als Frau, weil wir Kinder zeugen können, sondern wir können auch anders Leben spenden, auch geistlich.
Und das entsteht aus der Beziehung. Das entsteht ja aus der Beziehung zwischen Adam und Eva, zwischen Jesus und seiner Braut. Diese Braut, diese Gemeinde Jesu wurde praktisch in dem Moment, als er sein Leben ließ, wurde sie geboren. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde wurde daraus geboren, in dem Moment, er ließ sein Leben. Er hat in dem Moment alles gegeben. Und was ich so stark finde, ist, nur aus der Kombination zwischen den beiden entsteht wahres Leben. Wir können in dem Moment geistlich nur wirksam sein als seine Braut, als seine Kinder, wenn wir mit ihm Intimität leben. Nur dann entsteht wahres Leben. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, was wir verstehen dürfen. Nicht, wenn wir nur untereinander als Braut Christi Gemeinschaft haben, ist auch wundervoll. Aber das fließt als zweiten Schritt dort als Konsequenz heraus. Wir brauchen das immer wieder, in dieser Intimität mit unserem Bräutigam, mit unserem Jesus zu sein, weil dort entspringt das wahre Leben. Das heißt, spüren wir momentan kein Leben in uns, haben wir den Eindruck, oh, jetzt bin ich in der Ehe und alles ist irgendwie verdreht und mein Mann hat diesen Wunsch und ich komme dort nicht klar und ich bin ja nur eine Hilfe, ich bin ja nur dies und jenes. In dem Moment, wenn du sagst, ich weiß, ich komme gerade nicht durch zu meinem Mann, such deinen einzigen Bräutigam, der nie fehlbar ist und das ist Jesus selbst. Und erst aus dieser Verbindung heraus, also das ist für mich das, was ich hier sehe, noch im Garten Eden vor dem Sündenfall, aus dem heraus entspringt wahres Leben. Aus dem heraus, dafür sind wir geschaffen. Und natürlich ist dann eben die Konsequenz, aber die Schlussfolgerung dessen, dass Leben entsteht, dann, dass die Frau schwanger wird und dass es ein Teil auch wieder von beiden ist. Was ich aber damit sagen will, ist, im übertragenen Sinne, spürst du gerade wie eine Not in der Ehe und sagst, ich weiß nicht, ich als Frau, Ehefrau, mein Bild hinkt, ich habe keine Ahnung. Erstens, lies die Studie, die ist super. Zweitens, geh hin zu deinem Jesus und sag, ich will wieder leben mit dir, ich will wieder connecten mit dir, sodass ich wieder anfange zu leben. Mhm. Weil er wird dir dann auch zeigen, wer bist du als Frau wirklich. Und du bist ein Wesenszug Gottes, weißt du? Und das ist, finde ich, ist ganz wichtig, weil vielleicht kämpft die eine oder andere Frau und sagt, ich kann nicht zu meinem Mann gehen, weil er weder, vielleicht ist er kein Christ oder hat gar nicht diese Einsicht, hat gar nicht irgendwie die Erkenntnis, wie die Bibel es wirklich meint. Und du kämpfst und kämpfst und kämpfst und sagst, ich stehe aber alleine auf weitem Flur. Nein, du stehst nicht alleine. Du hast einen perfekten Bräutigam, der auf dich wartet, und das ist Jesus selbst. Das heißt, du hast immer eine Möglichkeit, lauf zu ihm und lass dir von ihm zeigen, wer du als Frau bist.
Richtig gut, weil ich glaube, das ist ja auch das Problem unserer Zeit. Wir haben damit auch als Christen zu kämpfen mit diesem Bild. Es hört sich so perfekt an, aber die Realität sieht ja anders oft aus. Die Ehe ist nicht immer perfekt, sie ist herausfordernd und bei manchen ist sie super, super hart und super, super schwer. Und diesen Blick, den du gerade geschenkt hast, einfach, du hast aber einen Bräutigam, der über deinen Mann steht, und das ist Christus selbst.
Richtig.
Und du stehst da nicht alleine an der Front, du hast jemanden, der da ist. Und ich finde, das ist auch voll die Hoffnung zu wissen, weißt du, das ist das perfekte Leben, wie Gott sich für Menschen gedacht hat. Durch den Sündfall, zu dem wir noch kommen werden, der hat alles zerstört, was Gott sich von Anfang an gedacht hat für den Menschen. Und nun aber, und das dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen nicht in dieser Hoffnungslosigkeit leben, er ist doch alles
richtig.
Sondern du hast einen Bräutigam, der zweite Adam genannt wird, der sein Leben gegeben hat, damit du wieder zurückkehrst zu dem, was Gott sich gewünscht hat. Und das spiegelt ja die Braut Christi wider, dass wir zu dem zurückkehren, zu diesem gesunden Verständnis. Du hast gesagt, erneuer deine Gedanken, deine Sinne, das, was Gott in dich hineingelegt hat als Frau, geh damit so, ne? Und das finde ich so, wir müssen zurückkehren zu dem, wie Gott sich das gedacht hat und nicht zu dem, wie es aktuell ist. Diese Hoffnungslosigkeit, die müssen wir auch hinter uns lassen. Ich sage ganz ehrlich, meine Ehe war nicht immer perfekt. Und diese Herausforderung, den Mann sich unterzuordnen, das war einer der schwierigsten Dinge für mich als Ehefrau. Weil wenn der Mann selbst sich nicht Christus unterordnet, wird es halt schwierig. Und dafür können wir, glaube ich, alle mal so ein Liedchen, sage ich mal, singen. Und andersrum genauso. Auch wir ordnen uns nicht immer Christus unter, so, ne? Aber das ist es ja, woran Christus arbeitet. Und ich finde, die Ehe vor allem ist das Beste, was uns geschehen kann, so herausfordernd das auch ist. Daran werden wir wachsen. Daran wird unser Herz geläutert. Und wir, wenn wir wirklich bereit sind, diesen Schritt zu gehen, werden wir erleben, wie Gott aus Zerbruch und Asche heil machen wird und Schönheit hervorbringen wird. Zu 100%.
Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja uns jetzt auch beiden hier nicht darum, in dem Moment zu sagen, okay, du erlebst jetzt gerade eine ganz, ganz schwierige Situation in der Ehe oder so. So nach dem Motto, ja, da würden wir jetzt irgendwie drüber bügeln. Darum geht es ja uns beiden nicht, ne, Elena? Wir sind ja schon noch, dass wir sagen, okay, es gibt ein paar schwierige Fälle und auch Härtefälle, wo du jetzt vielleicht getriggert wirst und sagst so, boah, also ihr wisst ja gar nicht um meine Situation. Das ist nachzuvollziehen. Und ich glaube, das darf auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und da braucht es Gebet und Fachpersonal, Menschen, die dir auch helfen, auf jeden Fall. Und dennoch gibt es einfach auch eben dieses bewusste Verständnis von der Bibel, dass wir kommen dürfen. Guck mal, wenn das zum Beispiel so ist, dieser Teil Gottes, dieser Wesenszug, dass er seinem Volk in der Not beisteht, wie viel ist uns eigentlich gegeben, als Frauen auch dort um Hilfe zu bitten? Sind wir in dem Moment fähig dazu, diese Eigenschaft, die uns ja zugeschrieben wurde, als allererstes, wir sind ja wie eine Hilfe, wir sind eine kraftvolle, rettende Hilfe, dass wir in dem Moment sagen, ich brauche eigentlich wieder Hilfe? Darum geht's mir noch viel mehr. Dass wir eingestehen, okay, das ist jetzt gerade hart, das ist jetzt schwierig, und dass wir zu unserem Gott laufen und sagen, ich brauche wirklich Hilfe. Ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt. Nicht ein Relativieren der Schwierigkeiten, aber ein Bewusstsein, hier sieht Gott nicht das Ende. Gott ist nicht hoffnungslos. Ja. Er ist sehr hoffnungsvoll. Und das, finde ich, ist wichtig. Das heißt, er gibt sowohl die Ehen nicht auf, als dich als Frau auch nicht auf. In dieser Identitätsfindung als Ehefrau oder eben an der Seite des Mannes. Er gibt uns nicht auf. Er sagt, ja, ich forme dich immer mehr in mein Ebenbild und schleife da dran. Das bedeutet, vielleicht ist genau jetzt die Zeit. Weißt du?
Genau. Richtig, richtig gut. Letzten Gedanken, den ich auch noch hatte zu diesem Thema Mann und Frau. Zwei Geschlechter. Und man sieht, die Menschen sind verbunden mit Gott. Vor dem Sündenfall war eine Verbindung zu 100% da. Solange die Sünde nicht da war, war der Mensch vollkommen abhängig von Gott und in seiner Gegenwart zu 100%. Das, was wir im Lobpreis uns wünschen, immer näher zu ihm zu kommen, das war immer da, 100%. Adam ist mit Gott spazieren gegangen wie mit einem Freund.
Oh, das ist schön.
Er ist spazieren gegangen mit Gott wie mit einem Freund. Lasst uns mal das reflektieren und darüber nachdenken. Und was ich mir gedacht habe, als ich heute Morgen diese Zeilen nochmal so durchgelesen habe, da habe ich wirklich so gedacht, das ist doch das, was heute so groß angefochten wird, der Anfang der Bibel, dass man sagt, das ist nicht wahr. Das schiebe ich von mir weg. Nein, es gibt mehrere Geschlechter. Es gibt nicht nur Mann und Frau. Und dass man automatisch, finde ich, wenn man das tut, sich immer mehr von Gott entfernt. Immer mehr und immer mehr. Und mir ist da so bewusst geworden, das ist etwas ganz Heiliges, was Gott da geschaffen hat, diese Ehe, diese Verbindung zwischen Mann und Frau. Und das ist etwas, was der Feind versucht, mit aller Macht zu rauben.
Ja.
Wie gesagt, wir werden ja nochmal auf die Sünde eingehen, auf das Thema, was ist überhaupt Sünde und warum? Warum war die Schlange da?
Voll.
Und diese Verbindung, diese Verbundenheit, das, wo Gott den Menschen erhoben hat über die Engel, sie waren höher oder sind höher als die Engel, da gab es jemanden, der so viel Neid und Eifersucht hatte, der das zerstören wollte. Diese DNA, die perfekte DNA Gottes, die wollte er zerstören.
Richtig.
Mit aller Macht. Durch die ganze Bibel hindurch lesen wir das.
Voll.
Und ich finde, gerade heute in unserer Zeit wird das so krass kaputt gemacht. Unsere Identität, Verwirrung pur.
Richtig. Und was ich sagen will, ich glaube, was ich ergänzend dazu ganz kurz sagen will, es ist keine Strafe Gottes, dass er uns als Mann und Frau geschaffen hat. Viele heutzutage deuten das, ja, ich bin gestraft im falschen Körper.
Ja.
Ich bin im falschen Körper geboren und ich bin jetzt mit diesem Körper gestraft. Weißt du, dass das eigentlich keine Strafe ist? Weil zu dem Zeitpunkt war alles perfekt und Gott sah, was er geschaffen hat und es war sehr gut. Gott, das ist keine Strafe von Gott, dass wir als Männer und Frauen geschaffen sind. Das ist keine Strafe Gottes, sondern das ist ein Abbild Gottes. Und ich denke, das ist, wie in dem Moment ist, eine Form von Sünde, wenn wir sagen, das ist eine Strafe Gottes, dass ich im falschen Körper geboren bin, ist es nicht. Und natürlich, ja, es gibt Schwierigkeiten, sich damit zu versöhnen, aber ich habe so den Eindruck gehabt, ich will das einfach platzieren, weil das ist so wichtig. Gott straft uns damit nicht. Gott straft uns nicht damit, dass er uns als Frauen geschaffen hat. Ich glaube, Gottes Herz bricht, wenn wir in dem Moment sagen, ja, aber ich fühle mich in meiner Identität als Frau oder eben als Mann, fühle ich mich nicht ich selbst, ich muss jemand anderes sein, ich will irgendein anderes Geschlecht sein, weil dann bin ich irgendwie ich. Wer bin ich unabhängig von Gott? Verloren. Und das ist keine Strafe und das ist, war mir irgendwie nochmal wichtig zu sagen.
Das Problem ist, dass wir unsere Sexualität zu unserer Identität machen. Ob Frau oder Mann, das ist nicht meine Identität. Meine Identität ist ein Richtig. Kind Gottes.
Ja.
Und unabhängig davon, wenn ich plötzlich das Geschlecht nicht mehr da ist, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, nimm mal ganz kurz das weg und du bist ganz neutral. Wer bist du dann? Das ist doch die Frage. Wer bist du dann? Wenn du weder Frau noch Mann, wer bist du dann? Und die meisten können das doch gar nicht beantworten, weil sie haben ja ihre Identität. Ich bin das andere Geschlecht. Ich will das andere sein. Ich fühle mich darin nicht wohl. Eine vollkommene Verwirrung. Und das schmerzt doch Gott so vollkommen.
Richtig, das sehe ich auch so.
Wenn mein Herz schon sich mit Schmerz füllt, wenn ich das sehe und denke, es tut mir so leid für dich. Es tut mir so leid für dich, wie viel mehr tut es Gott weh. Und ich finde, auch ein gutes Beispiel ist Adam und Eva. Nach dem Sündenfall, guck mal, wie zerstörerisch deren Identität wurde und wie sie vorher wussten, wer sie waren. Und das ist, ja, darauf werden wir noch mehr eingehen. Also ich finde, der Start spannend. Der Bibel ist so, man kann wirklich Stunden darüber sprechen und
ja.
diskutieren und ja. ich liebe es. Ja. Aber wir machen hier einmal Cut. Es ja. war richtig cool.
Ich fand's
richtig
auch.
Spannend. Genau. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.